Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Timing ist das Allerwichtigste, sowohl beim Zeitreisen als auch beim Podcasten. Das mit dem Podcasten haben wir heute schon mal nicht so richtig super duper hingekriegt. Das heißt, vielleicht, wer weiß. Wir sprechen nämlich heute über eine Folge, die eigentlich exakt heute an dem Tag, an dem wir darüber sprechen, an dem Tag der Aufnahme, auch aus dem Netflix-Streaming-Angebot verschwinden sollte. Ich habe sie heute auf Netflix gesehen. Wir reden über Prodigy, die 8. Episode der 1. Staffel, weil, ja, 1. Staffel. Wir haben es jetzt geschafft, zur 1. Staffel, zur 8. Episode der 1. Staffel zu kommen, und kurz in dem Moment droht der Warpkern zu explodieren und die 1. Staffel aus dem Streaming-Angebot zu verschwinden. Trotzdem eine Spoilerwarnung. Es geht um Time Amok, Zeitphasen. Und dazu begrüße ich zwei nette Kolleginnen, zwei Emiten-Kolleginnen. Hallo Tanja. Genau. Sandra. Hallo Sandra. Hallo Tanja.
Sandra Danisch, genau. Hallo. Ja, schön da zu sein.
Und hallo Sabine. Ich habe schon wieder vergessen, dein Name bei den Emiten.
Ich war Megan, die alte murrische Haushälterin.
Ja, richtig. Oh ja, Megan, die...
Auftritte in der 1. Folge.
Und Frank hat dich direkt in der 1. Folge den Serientod sterben lassen.
Gekillt, ja.
Tragisch. Aber du hattest nochmal in einer Rückblende später einen Auftritt.
Ja, da war ich ganz hoffnungslos in Frank verliebt.
Tragisch.
Ja, aber Frank hat mich nicht geliebt.
Nein.
Und du warst ein wichtiger Mensch, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich war ein wichtiger Mensch.
Die Emiten, das ist ein sehr schönes Science-Fiction-Hörspiel, ein von Podcastern und Podcasterinnen selbst produziert ist. Also das heißt, Frank Reders hat das Hörspiel produziert, geschrieben, Regie geführt und spielt auch eine der Hauptrollen. Und die ganzen Sprecher und Sprecherinnen, das sind alles Podcast-Kollegen und Kolleginnen. Und ja, ich so bin ab der nächsten Staffel tatsächlich auch einer der Emiten. Zumindest habe ich das so verstanden. Vielleicht bin ich auch nur eine feste Rolle, der da vorkommt. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Und ich habe auch tatsächlich, wir werden da auch nochmal eine Folge, ich hätte da längst mal hier im Data seinem Hals eine Folge schon drüber machen sollen, so ein schönes Science-Fiction-Projekt. Das ist auf jeden Fall fest geplant, bevor die dritte Staffel rauskommt. Da wollen wir dann hier auch das mal hier im Hals vorstellen. Macht auch super Spaß. Ich höre das gerade ein bisschen verstückelt, um die Lücken zu schließen. Ich bin ganz schrecklich, was Continuity angeht, aber habe Riesenspaß dabei. Gerade habe ich mich wieder als Polizeichef gehört, dieser amerikanischen Stadt mit dem Staudamm, und ich habe mich schlapp gelacht. Ja. Dass man meine Stimme nicht erkannt.
Ja, das ist wirklich spannend. Mhm. Manchmal erkennt man die Leute gar nicht, weil alle so toll sprechen und ja, ganz spannend. Also sich halt einfach mit einer Sprecherstimme dann anders präsentieren, als man sie sonst so kennt, ne?
Manche kann ich sofort wieder erkennen, einfach weil ich halt auch die Leute kenne und die Podcasts höre. Und bei anderen merke ich erst hinterher, ach, der war das. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo eine kleine Sprecherrolle, was zum Beispiel in der Rückspultaste, habe ich das schon ein paar Mal gemacht, dann habe ich bislang immer meine Stimme extrem verstellt. Hallo, ich bin Herman Toothrot. Das war Monkey Island, weil ich mir einfach nicht zugetraut habe, mit meiner normalen Stimme ein Dialogskript vorzulesen, dass das gut klingt. Mhm. Wenn ich da jetzt öfter dabei bin, werde ich meine Stimme nicht verstellen. Das ist nämlich super anstrengend. Ja. Vor allem muss ich merken, wie man die Stimme verstellt hat, dass es beim nächsten Mal auch noch so klingt.
Das finde ich das Herausfordernde tatsächlich, ne? Oder das Spannende bei Leuten, die so zum Beispiel Puppen spielen, wie die ihre Stimmen dann so switchen können. Also hier, ich mag ja total gerne den Martin Reinl und seine Puppen und auch seinen Podcast Puppkultur. Und da kann er ganz spontan von dem einen in den anderen Charakter hüpfen und man erkennt ihn, ne? Ich weiß genau, oh, das alte Zirkuspferd, das ist mein Lieblingscharakter, ich liebe das Zirkuspferd. Und er hat dann auch spontan alle möglichen anderen Charaktere drauf, die er vielleicht auch schon lange nicht mehr gesprochen hat. Das ist wirklich beeindruckend.
Ich habe den auch mal live bei einer Filmpremiere erlebt. Ja. Der hat dann für irgendeinen Trickfilm, den wir gemacht haben, hat er auch eine Rolle gesprochen, eine Figur synchronisiert. Und dann war der auch, weil er halt Kölner ist, während der Filmpremiere im Kino. Ich glaube, das war der Pilotfilm zu Nicht lustig. Das ist diese Comicserie von Joscha Sauer. Und da war Martin Reinl dann da und hat mit ein paar seiner Puppen so ein kleines Mini-Bühnenprogramm für uns hingelegt. Es war zum Brüllen, es war herrlich. Live das ist fast noch besser, wenn man sieht ihn, es ist ja kein Bauchredner.
Ja.
Und du siehst schaust auf die Puppe.
Aber es funktioniert trotzdem. Man glaubt es, ich glaube das immer. Ich habe auch schon überlegt, ich muss unbedingt mal in sein Live-Programm, wenn er wieder unterwegs ist.
Hm. Ja, der ist toll. Der ist wirklich, wirklich toll.
Ja.
So.
Ja, aber seit ich die Emiten mache, habe ich auch tierischen Respekt vor Synchronsprechern.
Und wie?
Oh ja.
Weil da bekommt man das ja wirklich erstmal mit, wenn dann wieder die Rückmeldung kommt, nein, du musst da noch ärgerlicher sein oder noch trauriger oder noch irgendwas. Ja, und wenn man jetzt, wie gerade jetzt hier bei Prodigy, da sieht man ja die Charaktere und die Synchronsprecher sprechen das ja ein. Und das passt ja 1:1. Also da habe ich echt diesen tierischen Respekt davor.
Ja, hatte ich vorher schon. Also die Stimme entsprechend, entschuldige, den Emotionen, ne, und das so gut einstellen zu können, so gut auszerieren, dass es dann jeweils immer passt. Und das da haben wir als Laien halt gar nicht so einen bewussten Zugriff immer drauf. Ne? Das ist total beeindruckend. Und dann beim Synchron kommt ja noch dazu, du musst ja auch noch die Lippensynchronität irgendwie treffen. Nämlich. Das ist dann noch herausfordernd. Wow.
Das ist wirklich der Wahnsinn, weil ich kann es ja vom Trickfilm her, von Trickfilmproduktion ja eigentlich immer eher umgekehrt. Zuerst die Sprecher und dann kommt ich, der Animator, der auf das gesprochene Wort die Lippen synchron animiert. Der Synchronsprecher oder Synchronsprecherin müssen es umgekehrt machen. Die haben das Bild, die haben das bewegte Bild und müssen das, was sie sagen, lippensynchron sprechen. Ich habe gerade bei einem kleinen Fanprojekt mitgemacht, einem Doctor Who-Fanprojekt, da gab es einen in den 90ern, so ein Red Nose Special, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt.
Das war dieses Crossover. Ich habe da auch mitgemacht bei dem Casting. Mal gucken, wie das weitergeht. Und da habe ich es auch wieder gemerkt, ne, wenn man da versucht, irgendwie was dann einzusprechen. Und ich meine, klar, wir sehen den englischen Text, ne, die Lippen entsprechend des englischen Textes. Und dann soll man da versuchen, irgendwie... Wahnsinn, oh.
Ich war froh, dass ich hatte testweise den Brigadier gesprochen, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass der noch frei war und dann glaube ich Mike Yates und noch so ein paar Nebenfiguren und ich war froh, dass der Brigadier gerade aus einem Hubschrauber ausgestiegen ist, dass man das wahrscheinlich alles nicht so richtig deutlich sieht und hört, aber das ist wahnsinnig schwer,
super schwer,
das Lippensynchron hinzukriegen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat und das ist halt wirklich ein Fanprojekt da ist, also auch nicht auf Perfektion Anspruch gelegt, aber Hammer. Ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Das sind ja nur so ganz kleine, kurze Rollenschnipsel, weil da der Doktor und seine verschiedenen Companions und die verschiedenen Doktoren zu der Zeit, also das switcht ständig, die switchen hin und her und dann ist es mal Colin Baker, dann ist mal Sylvester McCoy, dann sind die mal dieser und jene. Und das sind immer nur ganz kurze Momente. Wenn man da so eine Rolle spricht, spricht man 2-3 Sätze maximal. Und das... Ich bin mal gespannt, ob ich da weiter dabei bleiben werde oder ob der sagt, naja, vielleicht doch lieber jemand anders, der das kann.
Das war das Dimensions in Time Special.
Ja, genau das war das, ja.
Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Es haben viele was eingereicht und es muss halt alles gesichtet werden und es ist halt auch echt viel Arbeit und alles.
Ja, klar. Aber mein Gott, es ist schön, es ist halt so ein, TV-Special aus den 90ern. Und wenn das auf die Weise mal eine deutsche Synchro bekommt und wenn sie noch so laienhaft ist, aber es ist ein Herzblutprojekt, es ist ein Fanprojekt, das ist einfach schön.
Ja.
Das finde ich einfach gut. Naja, so, kommen wir mal von einem Herzblut zum nächsten, kommen wir jetzt zu Star Trek und zu Prodigy. Wie gesagt, 8. Episode der ersten Staffel, Time Amok, Zeitphasen. Tanja, sag doch mal, was so bisher geschieht, weil die Prodigy, die Serie, das hat ja immer so staffelübergreifende Handlungsbögen. Da brauchen wir mal so kurzen Überblick, was bislang so passiert ist. Ganz kurz nur.
Genau. Also wir hatten ja darüber auch schon mal gepodcastet. Mhm. Es gibt schon eine Folge über die erste Staffel, kann man sich vielleicht mal anhören, wo auch so ein bisschen dieses Hintergrundgetue sozusagen, wie das überhaupt entstanden ist mit dem, wer ist jetzt beauftragt und wie soll es dann veröffentlicht werden und. Da haben wir darüber auch gesprochen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was ist denn die ersten 7 Folgen so passiert in dieser Staffel. Wir sind ja hier außerhalb des Föderationsraums, ganz Star Trek untypisch sozusagen, auf Tas Lamora gestartet, wo der Diviner Chimerion-Kristalle abbauen lässt von Leuten, die er versklavt hat. Und es kommt dann nach und nach raus. Eigentlich hatte er die USS Protoss da gesucht. Die wurde dann auch gefunden, nämlich von Teenagern, die als zusammengewürfelte Truppe mit eben diesem Schiff zusammen mit Murph, ob der ein Teenager ist, sei dahingestellt, wer weiß das schon, denen gelingt zusammen nämlich auf dem Schiff die Flucht. Janeway ist ein Hologramm an Bord, das sich dann mehr oder minder zufällig auch einschaltet und sich nicht mehr erinnert, wie sie da eigentlich hingekommen ist. Sie identifiziert die zusammengewürfelten Teenager als Kadetten und sich als Ausbildungsoffizierin. Quindala muss nach und nach erkennen, dass ihrem Vater mehr an dem Schiff liegt als an ihr selbst und so wird sie dann Teil der Crew. Ursprünglich war sie entführt. Sie muss ihren Anteil an der ursprünglichen Versklavin auch irgendwie bearbeiten und sie bekommt Verziehen. Wir lernen dann also nach und nach die unterschiedlichen Charaktere langsam kennen und so ein bisschen was von ihren Ambitionen. Sie machen sich mit dem Schiff vertraut und fangen dann darüber an nachzudenken, was sie eigentlich tun wollen und können. Die Idee der Föderation an sich gefällt ihnen schon mal gut. Gerade wollen sie aber erst einmal die scheinbar unendliche Freiheit nutzen, jetzt wo sie mit dem superschnellen Raumschiff über so viele Ressourcen verfügen. In Folge 7 hatten sie einen erneuten Erstkontakt mit einem fremden Planeten und dessen Bevölkerung. Und sie müssen damit umgehen, dass eine Ferengi-Frau, Nandi, aus Dahls Vergangenheit sie ausnutzen wollte, sie ja eigentlich betrogen hat und mit ihrer Hilfe fast etwas von dort gestohlen hat, was dieser wunderschönen Kultur dauerhaft geschadet hätte, ja, und auch in Teilen irgendwie hat. Und da startet dann Folge 8. Ja. Wollen wir da auch direkt reingucken, oder?
Ja, mach.
Ja,
gleich mal genau. Da an der Stelle Holo weiter. Jane.
Mhm. Holo Janeway, wie gesagt, als Ausbildungsoffizierin, erwähnt den Misserfolg von der letzten Folge im Logbuch. Sie möchte, dass sich die Gruppe wieder als Team sieht. Bei der gegebenen Aufgabe denken aber alle dann nur an sich und scheitern. Dahl offenbart ihr, dass sie eigentlich Ausreißer sind und das Schiff ja eigentlich gestohlen hätten. Nandi, die Ferengi-Frau von der letzten Folge, verrät unterdessen den Aufenthaltsort an den Diviner. Die sind allerdings zu weit entfernt und haben nur Zugriff auf den Fahrzeugreplikator an Bord der Protostar. Dort gehen alle jetzt ihrer Wege und ihren eigenen Gedanken nach. Wer sind sie jetzt eigentlich noch? Was wollen sie tun, nachdem sie jetzt nicht mehr so tun, als ob sie Kadetten der Sternflotten wären? Und das Schiff fliegt einfach unbehelligt in einen Tarionensturm. Jenkin Pock, der Schiffsingenieur, realisiert erst spät, dass es ernsthafte Probleme geben wird, denn der Protostar, den sie ja beherbergen, also einen wortwörtlichen Jungstern an Bord, braucht stabile Gravitation, um sicher verstaut zu sein. Eine Schockwelle geht durch das Schiff und nach ist klar, jede Person ist jetzt alleine in einer eigenen Zeitphase gefangen. Rocktock, die scheinbar jüngste und kindlichste von allen, hat am längsten Zeit, den Warp-Antrieb zu reparieren, die Matrix neu auszurichten und zu verhindern, dass der Protostern explodieren wird. Alle bereiten jetzt Dinge in ihren eigenen Zeitrahmen vor. Sie arbeiten im Team, wenn auch getrennt. Janeway gibt die Vorbereitungen der jeweils anderen weiter, wird allerdings von Dreadnought, der eben jetzt frisch 3D ausgedruckte Bösewichtshelfer, gelöscht. Gwyn bekämpft ihn und sendet die Pläne an Rock. Die hat jetzt sehr viel Zeit, sich Wissen und Fertigkeiten von vielen verschiedenen Professionen drauf zu schaffen, reaktiviert sogar Janeway und zusammen retten sie das Schiff und die Crew. Rock ist nur wenig älter geworden, so wie alle, aber sie war halt auch sehr, sehr lange jetzt alleine. Aber alle sind froh, sich wieder zu haben.
Ja.
Ja.
Eine glückliche Familie. Wenn die sich dann am Ende alle in den Armen liegen, dann merkt man doch, in dem Moment dachte ich mir, das sind Kinder.
Ja.
Es sind einfach doch irgendwie noch Kinder. Und das, die sind die richtig glücklich, sich zu haben. Und es ist so ein Kuschelkreis. Ich habe mir das heute vorhin angeschaut und dachte, ach, wie schön. Eigentlich ist es ein richtig schönes, versöhnliches Ende. Mhm. Ja, und es ist, auch wenn es erstmal gar nicht so wirkt, tatsächlich eine Zeitreisegeschichte. Ich habe leider gerade, weil Struktur heute echt nicht so mein Ding ist, vergessen, dass wir im Vorfeld mal was geplant hatten, von dem ich jetzt gar nicht weiß, ob wir es immer noch auf dem Plan hatten. Sabine, du wolltest mal was über Zeitreisefolgen bei Star Trek sagen. Ja, hast du da noch was oder sollen wir das überspringen?
Ich habe ja noch ein bisschen was. Wir hatten ja schon mal eine Zeitreisefolge mit Voyager, Futures End, die wir ja auch besprochen haben. Und deshalb hatte ich ja auch diese Folge vorgeschlagen, weil Prodigy ist ja quasi das Voyager-Spin-Off, kann man ja sagen.
Ja.
Und es hier auch wieder um Zeitreisen geht. Und da hatte ich mir damals schon Gedanken gemacht, wie kann man denn jetzt in der Zeit reisen in Star Trek? Da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten. Und zum einen gibt es so Zeitschiffe, was man ja so bei Enterprise auch hat. Da ist ja der Crewman Daniels, der Zeitagent. Oder bei Voyager, Year of Hell, da ist ja der Anorax, der da die Zeit verändern will, dass seine Familie überlebt. Der hat ja auch so ein Zeitwassenschiff. Natürlich Zeitportale. Das Neueste haben wir ja bei Strange New World, These Old Scientists gehabt.
Mhm.
Ja. Oder ganz berühmt auch TOS, The City at the Edge of Forever, ja, Griff in die Geschichte, da haben wir ja auch das Zeitportal. Was wir auch kennen, ist, dass wir nur um die Sonne fliegen müssen im Slingshot-Manöver.
Mache ich andauernd, so einfach.
Was wir in Star Trek 4 hatten, zurück in die Gegenwart, Burgtechnologie kann auch helfen. Das hatten wir bei Treffen der Generationen zum Beispiel.
Bei First Contact.
Und bei First Contact ja auch. Q kann einfach schnipsen und wir reisen in der Zeit. Das haben wir ja bei Gestern, Heute, Morgen, dem Abschluss von TNG gesehen. Bei DS9 gibt es Propheten und Drehkörper, die auch uns irgendwie durch die Zeit reisen lassen können.
Mehr Triples, mehr Troubles, mehr Triples irgendwie.
Ja.
Diese tolle Triples-Folge, Deep Space Nine TOS-Crossover-Folge, die liebe ich immer noch.
Ja, und dann gibt es ja immer irgendwelche Notfalltechnik-Unfälle. Also bei DS9 gibt es ja Transporter-Fehlfunktionen, wo dann Cisco die Bell Riots anzettelt so ein bisschen oder nicht anzettelt. Oder auch bei TOS ganz viel. Tomorrow is Yesterday, also ein Unfall mit einem schwarzen Stern, wo sie dann ins Jahr 69 kommen. Und dort reisen sie ja dann mit dem Slingshot-Manöver wieder zurück. Also da haben wir in einer Folge zwei Möglichkeiten verbaut.
Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall ziemlich vielfältig.
Ja, und was wir hier haben, wir haben hier einen Tachyonensturm und das fällt ja mehr so in die Kategorie Zeitanomalie, Spalte, Energiebarriere, schwarzes Loch. Also das hatten wir ja auch sehr oft
bei
alte Enterprise zum Beispiel, bei TNG. Da war ja sehr auch so eine Raumzeitspalte.
Zeitmaschinen. Gibt's auch, natürlich Zeitmaschinen, auch das Zeitraumschiff von Rasmussen Berlinghoff, wie heißt der so?
Genau.
Der Zeitreisende Historiker.
Der Historiker da. Ja, A Matter of Time, genau der.
Gut, das sind diese Zeitraumschiffe, ne? Die manipulierenden Raumschiffe, ja.
Ja, also ich bin ja generell immer fasziniert von Zeitreisegeschichten. Das ist jetzt heute eigentlich eher untypisch für Zeitreisen, weil man normalerweise bei Zeitreisen nicht nachdenkt, als man in die weite Vergangenheit oder in die weite Zukunft. Und sowas finde ich einfach immer spannend, diese Fish-out-of-water-Situation, wo Leute aus ihrer eigenen Zeit in eine andere Zeit versetzt werden und sich erstmal da zurechtfinden müssen. Und hier haben wir eine komplett andere Art, in der Zeit zu reisen. Die Zeit bewegt sich nämlich. Also die werden, ich weiß gar nicht, wie die einzelnen Figuren, die einzelnen Personen befinden sich in unterschiedlich schnell ablaufenden Zeitströmen. Wie soll man das nennen? Und dadurch.
Ja, sie nennen es Zeitphasen, ne? Also je nachdem, wie weit weg sie von dem Phänomen waren. Und dann eben verteilt als Sinuswelle, wer oberhalb der Achse ist sozusagen, bei dem geht die Zeit sehr schnell und wer unterhalb ist, sehr langsam. Gibt auch noch eine andere Darstellung, ne, als wenn quasi das Schiff unterschiedlich schnell um ein Zentrum kreisen würde und der äußerste Ring braucht einfach sehr, sehr lange. Das Prinzip mit diesen verschiedenen Zeitzonen sozusagen, das hatten wir in Voyager zersplittert auch. Und ja, da konnte Chakotay übers Schiff laufen und hat damit dann quasi auch wie eine Zeitreise gemacht, weil er dann in Bereiche des Schiffs gekommen sind, die uns eine Was-wäre-wenn-Zukunft dann gezeigt hätten. Was wäre, wenn Naomi Wildman groß ist schon und wie ist es Jahrzehnte später auf dem Schiff und die reisen immer noch durch die Galaxie und so weiter. Ne?
Ja, 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 stimmt.
Ja, so ein bisschen so dieses Prinzip. Und hier ist es halt nicht so extrem getrieben, sondern sie haben irgendwie einen Zeitrahmen von 10 Minuten. Aber jeder hat halt für diese 10 Minuten unterschiedlich lange. Entweder nur wenige Sekunden, wenige Minuten oder halt sehr, sehr lange Zeit. Wie lange wird hier jetzt hier gar nicht so richtig ausgemalt? Es gibt verschiedene Beispielrechnungen. Auf Memory Alpha kann man da ein bisschen was sehen. Leute haben mal so durchgerechnet, wie könnte man das denn zeitlich verorten, aber scheinbar Rubtalk hat ja wirklich sehr, sehr lange Zeit und das sind nicht nur ein paar Tage mehr, das sind schon einiges mehr. Es könnte sein, dass sie Monate oder Jahre verbracht hat.
Ne? Ja, und das ist wirklich sehr, das wird auch sehr eindrücklich geschildert, also man spürt das, weil man spürt die Emotionalität dahinter, die Situation, sie ist alleine, sie ist einsam und alles um sie herum bewegt sich wie in Zeitlupe. Das Interessante finde ich halt, oder vielleicht ist es auch ein bisschen inkonsistent, die Figuren selber bewegen sich aber nicht quasi entsprechend der Zeit, in der sie sich befindet. Ja. Also Rock bewegt sich jetzt nicht in Zeitlupe, sondern sie bewegt sich normal. Alles um sie herum bewegt sich langsam. Mhm. Bei den anderen, bei Jankum ist es zum Beispiel so, dass es um ihn herum schneller passiert. Der Alarm klingt schneller, aber er bewegt sich normal. Das ist ein bisschen unstringent. Aber ja,
das ist halt das Prinzip für diese Folge, sonst hätte diese Geschichte jetzt gar nicht funktioniert. Aber ich glaube, Sabine, ich bin da jetzt so reingekrätscht, gell? Hattest du noch was?
Nö, das passt ja. Ich wollte nur sagen, ich fand diesmal einen interessanten Ansatz. Weil ja wir nicht als gemeinsame Crew komplett woanders hin versetzt werden oder eine Person, sondern wir wirklich in verschiedenen Ebenen laufen. Und trotzdem wir ja das Thema von am Anfang aufgreifen, weil sie haben am Anfang so eine Teambildungsmaßnahme auf dem Holodeck, wo sie hier so einen Fuchs und einen Sackkorn und einen Huhn über den Ufer bringen müssen. Das ist ja so ein altes Rätsel, was völlig schief geht. Und das gibt ja so ein bisschen auch schon die Vorschau, dass es darum geht, also dass man als Team zusammenarbeitet. Und was sie nicht geschafft haben in der gleichen Zeit, schaffen sie halt zeitversetzt mit halt Janeway als Mediator. Also, und daher fand ich es für die Charakterentwicklung, also vor allem für Quinn und natürlich für Rock, fand ich es eine sehr schöne Folge, weil man ja wirklich was erlebt, auch mit zu den Charakteren erlebt. Wir haben ja am Anfang noch, da sind die ja auch zerstritten, wenn wir gleich mal bei den beiden bleiben, weil Quinn ist ja so, kommandiert ja Rock auch so ein bisschen rum. Ja, und Rock soll ja immer Sicherheitsoffizier sein, weil sie groß und stark ist. Aber man merkt ja schon, eigentlich ist sie ein ganz kleines Mädchen. Und am Anfang habe ich gedacht, nee, die ist gerade mal so 4 Jahre alt.
Ja.
So wie sie da mit den Tierchen schmust. Und nein, ich will kein Sicherheitsmensch sein. Nein, ich will das jetzt nicht machen. Das kommt wirklich wie so ein Kleinkind rüber. Und auch die erste Interaktion mit Janeway fand ich so, weil Janeway fordert sie ja richtig. Sie sagt, ja, du musst jetzt und es ist alles ganz schlimm. Und das ist ja auch so eine Kleinkindreaktion. Nein, ich will das nicht hören und mach dich weg, ja? Mhm.
ja, Computer macht, dass Janeway weggeht. Ja. Das ist wirklich, ich dachte mir auch, die ist definitiv noch kein Teenager am Anfang. Oder wenn, ja, dann ist sie 12 noch und noch sehr kindlich, aber sie ist auf jeden Fall nicht so alt wie die anderen. Ich hätte sie auch wirklich, ja, eher, also ein Kleinkind, eine Vierjährige, das passt. Das, ich weiß, mhm, nicht, ob das generell so zum Rest der Serie der ersten Staffel passt, die wir so bis dahin gesehen haben, weil ich es nicht mehr so parat habe, aber in der Folge, mhm, wirkt sie wirklich sehr, sehr jung am Anfang. Und das ist halt dann aber auch die Entwicklung, die sie da durchmacht, wird dadurch nur noch umso stärker, dass sie dann am Schluss so viel Zeit allein verbracht hat und sich selber so viel beigebracht hat, sich Mathematik und Wissenschaft und Technik und alles beigebracht hat, um dieses Gerät zu bauen. Und dann, man hört auch, wenn sie spricht, am Ende.
Sie spricht komplett anders. Ja. Sie spricht Erwachsener, würde ich sagen.
Sie spricht Erwachsener. Also die könnte wirklich Jahre da gewesen sein, und zwar viele Jahre.
Also ich habe sie immer so als so 12, dass sie 12, 13 dann schon fast ist.
Ja.
Ja, ja. Ich habe sie so als 8-Jährige irgendwie gesehen bisher. Und sie hat halt auch einfach nicht viel Elternliebe oder so bekommen. Ne? Wir erfahren ja, dass sie, also das kommt dann nach und nach, ne, so ihre Hintergrundgeschichte. Und so im Vergleich zu den anderen, ne, ich würde, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich als die Jüngste sehen. Und man merkt eben auch, dass sie nicht behütet aufgewachsen ist, dass ihr da ein bisschen was fehlt. Also bestenfalls 8, würde ich gesagt haben. Und dann am Ende, ja, könnte gut sein, 12, ja.
Und Quinn ist ja wirklich, also Quinn würde ich schon so als Teenager, 15 bis 17, würde ich sie schätzen. Weil sie ist ja schon sehr erwachsen. Und da fand ich die Szene wirklich gut, wo sie dann mit der Videobotschaft nicht nur den Bauplan übermittelt hat und hier, jetzt musst du uns retten, sondern wo sie sich auch entschuldigt hat, als sie gesagt hat, tut mir leid, ich habe dich da in was gedrängt und beschimpft, was du gar nicht wolltest, ich bin gar nicht auf dich eingegangen und tut mir leid, aber jetzt, ich glaube ganz fest an dich, du schaffst das, hilf uns bitte, an dir liegt es jetzt, ja. Und für sie ist ja Freundschaft wichtig. Das sieht man ja auch, wo sie super allein ist. Also es muss eine voll traumatische Zeit sein. Sie hat sich ja einen Plüschmorph gebaut, mit dem sie da kuschelt und schläft, ja. Und hat ihre Freunde so gemalt und dann an die Wand gehangen und sagt ja auch jedem gute Nacht. Also sie vermisst ja wirklich alle. Das Erste, was sie von Janeway auch haben möchte, ist ja eine Umarmung, was ja leider nicht geht mit dem Hologramm.
Ja.
Ja, allein der Moment, wo sie das Janeway-Hologramm wieder aktiviert und Janeway beeindruckt ist, wie hat das geklappt? Ja, ich habe das nur das und das gemacht, nennt dann alle technischen Begriffe, und es hat nur 267 Versuche gebraucht. Und du siehst dann, die Kamera geht auf und du siehst, dass sie hinten an die Wand Striche gekratzt hat, die Versuche. Und im ersten Moment denke ich, das sind die Tage oder so. Nein, das waren nicht die Tage, sondern das waren die Versuche, die sie gebraucht hat, um Janeway, das Hologramm, wieder zu aktivieren. Und wie lange das jedes Mal gebraucht hat, jeder Versuch, weiß ich gar nicht.
Keine
Und
Ahnung.
Sie hat zu dem Zeitpunkt ja schon diesen Klapperatismus,
die Warp-Matrix
gebaut. Das hat sie sich alles selber beigebracht, und sie hat Janeway nur gebraucht, weil sie nicht wusste, was sie mit dem Apparat machen soll, weil ihr niemand gesagt hat, wo das Ding hinkommt. Sie brauchte irgendjemand, der ihr sagt, das muss vor den Kern gespannt werden. Und dann setzt sie sich dann nochmal hin und bringt sich selber bei, Janeways Holo-Programm wieder zu starten. Es ist so beeindruckend, wenn man sich das mal überlegt.
Ja.
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 Ja. Und Murph, würde ich sagen, ist ein Baby. Weil Murph, Murph steckt alles in den Mund, was er bekommt. Ja.
Der hat seine orale Phase.
Ja, Murph, Staffel 1, also er hat ja dann die Metamorphose in Staffel 2, da sieht er ja dann auch anders aus und geht ja dann auch auf Füßen. Aber so wie er hier überall rumkrabbelt und alles ist, würde ich sagen, er ist komplett ein Baby.
Das ist
also,
Baby. Der ist auch am wenigsten hilfreich in der ganzen Sache. Das kann man auch nicht erwarten.
Der Moment ist natürlich super lustig. Janeway wechselt gerade die Zeitphase und sagt, hey, wer auch immer hier ist, es liegt jetzt alles an dir. Ich habe alles mitgebracht. Du bist wichtig. Und dann Schnitt, Es ist die Zeitphase von Murph. Er hat gerade wieder was gefressen.
Das ist so geil.
Oh nein.
Da hatte ich am Anfang noch die Idee, vielleicht hat er jetzt ein wichtiges Teil, was er wieder ausspuckt. Aber nee, es war einfach nur random, was er wieder...
Herrlich.
Ich glaube tatsächlich, dass er lauter, er isst ja hier alle möglichen Dinge, vor allem auch Granaten und so, mit ganz viel Energie. Und am Anfang dachten sie teilweise ja auch schon, er würde womöglich dran sterben. Ne? Also ich glaube, wann es Granaten gegessen hat oder so. Mhm. Und Rock macht sich sehr Sorgen. Und die explodieren dann tatsächlich auch in ihm. Es macht nur kurz irgendwie ein bisschen Puff in seinem Bauch. Er muss noch ein Bäuerchen machen, sozusagen, aber er hat es gut verkraftet. Ich glaube, er muss wirklich jetzt ganz viel Energie in diesen ersten Folgen zu sich nehmen, um überhaupt in diese Phase zu kommen, sich zu verpuppen und sich weiterentwickeln zu können. Ja. Wie die Raupe Nimmersatt ist er unterwegs, ne?
Mhm.
Ja.
Ja, stimmt. Er muss wachsen.
Ja, er ist ein melanoider Schleimwurm übrigens.
Ein was?
Melanoider Schleimwurm.
Ach so.
Da wurde lange gerätselt und das gibt es auch schon im Kanon und das wurde dann enthüllt im Laufe der Staffel.
Ja,
also Spoiler Alert. Naja.
Ist jetzt, glaube ich, ein paar Wochen, Monate, Jahre alt. Da können wir ein bisschen spoilern.
Genau.
Ja. Habe ich am Anfang einen Spoiler-Alarm gesagt? Wahrscheinlich nicht.
Naja, es ist letzten Endes ja immer so, ne, dass man, wenn man über Dinge redet, das ist dann, naja. Aber also wir konnten eigentlich schon einen kleinen Hinweis darauf bekommen, dass es irgendwas mit der zeitlichen Abfolge hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Denn am Anfang der Folge bekommen wir erstmals richtig eine Sternzeit und die ist einfach absonderlich, die ist sechsstellig. Und das ist einfach, ja, wir wissen eigentlich, wir sind im 24. Jahrhundert, im Jahr 2383 und das passt so gar nicht zu dieser gesagten Sternzeit. Und dann sieht man auch nach und nach, dass bei Janeway die Nagellackfarbe sich ständig ändert von Szene zu Szene. Und das schon am Anfang, nicht erst als sie dann von einer in die nächste Zeitphase geht, wo tatsächlich auch jedes Mal eine andere Nagellackfarbe ist, schwarz, braun, rosa und. Oder halt normale Nägel. Das hat sie am Anfang auch schon, ganz am Anfang, als sie ihr Logbuch einspricht, die komische Sternzeit kommt, da hat sie schwarze Fingernägel bei dieser Aufgabe im Holodeck.
Echt? Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet.
Ja, und dann sagte tatsächlich der Produzent, ja, das ist halt schon quasi auch die Auswirkung des Tharion-Nebels, in dessen Nähe sie unterwegs sind, dass es da schon von Anfang an irgendwie Störungen gibt.
Okay, da muss man aber auch wirklich drauf achten und das muss man auch wissen. Da muss man schon drauf kommen.
Ja, das stimmt.
Okay.
Ja, apropos Tharion-Nebel, der sah ja schön aus, so schön rosa durchdrungen. Und Quinn schaut ihn ja an und sagt ja dann zu Cenk, naja, pass mal auf, es könnte jetzt Änderungen der Gravitation geben. Also sie weiß eigentlich, was passiert. Aber sie schaltet nicht, sondern nur Cenk schaltet, oh, wenn die Gravitation weggeht, dann haben wir hier ein Problem mit unserem Antrieb. Dann wird der Stern nicht mehr zusammengehalten. Also,
ja, er ist der Ingenieur. Auch. Also die sind schon ein Team mit den entsprechenden verteilten Rollen. Und das passt schon. Die können nur noch nicht zusammenarbeiten. Und Cenk ist auf seinem Fachgebiet ist der große Klasse und weiß das auch. Aber in allen anderen Gebieten ist er eher, kommt er an, was ist das da? Sieht aus wie eine Manifestation, so wie Jenkum sich fühlt. Oder sowas in der Art. Oder als sie da am Anfang auf dem Holodeck sind und dieses Rätsel lösen müssen, sagt Jenkum hat Hunger. Er will das Huhn essen. Lass uns das Huhn essen und raus hier. Die sind einfach, das sind zusammengewürfelte Teenager, die zwar alle ihre Fähigkeiten haben, aber zu diesem Zeitpunkt, also wir werden jetzt nicht auf die zweite Staffel und so, weil ich vorhin Spoiler-Alarm gemacht habe, aber wir können so weit vorgreifen, da wir über die erste Staffel auch schon geredet haben. Diese Crew entwickelt sich auch in der ersten Staffel und entwickelt sich zu einer Crew, zu einem Team, auch in dieser Folge schon. Am Anfang dieser Folge sind die kein Team. Das sind einfach nur ein Haufen Teenager, ein Haufen Kinder, die halt da zusammengewürfelt sind, die aber nicht zusammenpassen und erst zusammenfinden müssen. Und das ist halt auch, die Sache mit dem Holodeck, das fand ich schön. Das ist eine schöne Sache. Ich habe nie verstanden, wie dieses Rätsel eigentlich aufgelöst werden wird, weil ich kenne das ja auch schon ewig. Aber in dem Fall wäre es einfach, das Rätsel aufzulösen. Du hast ein Huhn, du hast, was war das, Huhn? Fuchs. Und ein Sack Getreide. Korn. Und die musst du über den Fluss bringen. Und zwar so, dass sie sich nicht gegenseitig auffressen. Immer ein rüber, einen über. In dem Fall ist es einfach. Die sind ein Team. Die verlieren halt jemanden, die müssen halt auf jeder Seite vom Fluss haben genügend Leute, die die einzelnen Tiere festhalten, damit die nicht sich gegenseitig auffressen. Das ist die einfachste Lösung, ist Teamarbeit in dem Fall.
Ja, gut, sie könnten auch die herkömmliche Lösung rausfinden, sich darauf einlassen, aber das müssten sie auch zusammen machen. Das erkennt ja dann Rock später auch.
Wie ist denn die herkömmliche Lösung? Ich kenne nur die aus dem Zeichentrickfilm Rubicon. Das ist so ein Kurz, den habe ich euch vorhin gezeigt.
Ja, der ist absurd.
Der ist herrlich. Ich verlinke den. Ja. Ihr müsst euch den anschauen. Da geht es um einen Mann, der einen Wolf, ein Schaf und einen Kohlkopf über den Fluss bringen muss. Und das Ganze eskaliert auf sehr kreative Weise, sehr schnell. Ich finde, da kann ich mehr zu sagen.
Er hatte richtig angefangen, aber dann fing es an, absurd zu werden. Mhm. Dann hat dann der Wolf irgendwie den Mann zurückgebracht und das Schaf hat dann den Mann wieder und dann wurde alles absurd und sie sind ganz in andere Richtungen, in andere Universen, will ich fast sagen, abgedriftet. Aber die Lösung am Anfang war richtig. Also du bringst erst eine Sache rüber, wie zum Beispiel das Schaf, weil du kannst ja den Wolf und den Kohlkopf zusammen alleine lassen.
Ja.
Lässt das Schaf drüben, dann gehst wieder zurück und holst das nächste. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel den Wolf. Bringst den rüber, nimmst das Schaf aber wieder mit zurück. Oder du machst,
nimmst das Schaf mit zurück und auf der nächsten Tour nimmst du den Kohlkopf mit
den
rüber.
Den Kohlkopf, weil den Kohlkopf und den Wolf kannst du drüben alleine lassen. Ne? Und dann als letztes holst du wieder das Schaf. Das Schaf hat dann halt eine Runde mehr gedreht. Oder wie auch immer, also die Teile, die du nicht zusammenbringen darfst, eins davon muss halt wieder einmal die Reise wieder hin und zurück machen.
Du so sagst, es ist total einfach und ich weiß nicht, warum ich das nie verstanden habe.
Naja, oder du bist halt viele Personen und kannst überall jemanden stationieren, der aufpasst. Das ist auch super. Gibt viele Möglichkeiten jetzt für diese Crew hier, ja.
Ich mag in dem Trickfilm Rubicon den Moment, wenn er alle rübergebracht hat und sie dann vor ihm stehen. Und dann fängt das Schaf an zu heulen wie ein Wolf. Der Kohlkopf blökt wie ein Schaf und dann drehen sie sich alle drum zu dem Fuchs. Und der Fuchs zuckt mit den Schultern, weil was soll er machen? Er ist ein Kohlkopf.
Das ist herrlich.
Ja. Das ist einfach schön. Vielleicht liegt es an dem Film, dass ich es nie verstanden habe, weil ich
das ist wirklich verrückt.
Ja, aber wer so am meisten mich bei Prodigy nervt, ist Dahl. Weil der ist ja wirklich dieser frühpubertäre Junge, der ja nur Computer spielen will und nichts anderes macht, aber immer bestimmen will, aber dann auch nicht so richtig mit seinen Konsequenzen da umgehen kann. Der auch einfach mal ein Kommando gibt, ohne drüber nachzudenken.
Ja.
Und da weiß ich nicht, den hätte ich schon längst als Captain abgesägt. Aber auch er wandelt sich ja hier, dass er ja dann sagt, ja, komm, dann machen wir was. Und er hat ja auch die super Idee, wir haben doch hier so einen super Replikator, den Fahrzeugreplikator, wo ich auch nicht weiß, ob das eine kleine Voyager-Anspielung ist. Tom Paris hat auch 1000 Shuttle geschrottet, dass man jetzt einen Fahrzeugreplikator in die Voyager-Nachfolgeschiffe eingebaut hat.
Oh, würde ich auch mal sagen.
Ja. Aber der ist ja leider besetzt, der Replikator. Ja, durch dieses feindliche Programm, wo der Dreadnought gebaut wird.
Der Bösewicht aus dem 3D-Drucker, finde ich eine tolle Idee. Das gefällt mir.
Ist sehr spannend, dass sie das Signal so weit senden können und dass dann da was druckt und dass man das auch nicht so gleich mitbekommt und dass auch der Druck angepasst ist an die Zeiten, weil in einigen Zeiten ist er ja noch gar nicht da oder es fängt erst an und ist ja dann wirklich nur bei Quinn, wo er dann wirklich schon komplett da ist und löst sich ja auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte auf, weil Janeway erkennt ihn ja, du hast mit meinem Speicher hast den verändert und was ist mit meiner Crew, also da erfahren wir ja, dass es da irgendwie noch eine Vergangenheit gibt, die wir hier noch gar nicht so richtig wissen, die sich erst so im Laufe der Staffel auflöst.
Ja, und es ist natürlich auch für die Hintergrundgeschichte von Quinn wichtig, dass sie dann diejenige ist, die gegen Dreadnought kämpft, ne? Weil sie mit ihm aufgewachsen ist, er ist der Helfer ihres Vaters und so, ja.
Ja, natürlich.
Hat schon alles sehr gut gepasst.
Das macht bei ihr einfach am meisten Sinn. Und das ist auch natürlich dann aber auch am dramatischsten, das Ganze. Die, die sind auch ich bin bei Prodigy immer bei der Optik sehr schnell. Mhm. Weil mir ist ja damals schon aufgefallen, ist das Rigging der Figuren ist zum Teil sehr ähnlich und einfach übernommen. Rock und Jankum haben das gleiche Rig nur modifiziert und angepasst, also was den Körperbau angeht. Und dann ist da
Die Bewegungsstruktur,
wie die sich bewegen. Arme, Beine und so weiter. Und bei Dahl und Gwyn ist das zum Beispiel auch so, auch nur leicht modifiziert und angepasst. Und Gwyn ist eben diese lange, dünne Figur und da passt dann dieser lange, dünne Android-Roboter-Bösewicht auch einfach hervorragend zu tun. Das ist alles sehr, 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 sehr gerade, spitze Linien, Kanten, kantig. Das ist einfach die sind sich sehr, sehr ähnlich und deswegen ist das auch ein Kampf zwischen den beiden, der mich optisch sehr anspricht, jetzt mehr als wenn jetzt der Dreadnought irgendein bulliger Typ wäre. Das ist einfach die Optik, finde ich, einfach sehr schön bei den beiden, wenn die gegeneinander antreten. Das passt.
Ja, sind aus dem gleichen Kulturkreis. Und das wird sich ja dann in Staffel 2 auch alles auflösen und ganz viel erklären. Und also alle Fragen werden auf jeden Fall geklärt. Und weil wir es vorhin kurz gesagt haben, Staffel 1 wird ja jetzt die morgen, ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht mehr nachvollzogen, aber jetzt irgendwie diesen Monat tatsächlich im Juni 2025 von Netflix verschwinden, weil die Lizenz abgelaufen ist. Ursprünglich erschienen ist es ja auf Paramount Plus. Die haben sich zeitnah dann wieder davon verabschiedet. Disney? Netflix hat sich dankenswerterweise dem angenommen und hat die Lizenz für eine Zeit lang gekauft. Staffel 2 ist allerdings noch weiterhin erhalten und wird erst Ende 2025 von Netflix wieder verschwinden. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu schauen.
Ende Dezember soll es noch auf Netflix sein, die zweite Staffel. Und tatsächlich hieß es, dass heute am 24.06. werden wir das aufnehmen, die erste Staffel schon verschwunden sein soll. Vielleicht ist es aber auch heute nur der letzte Tag, vielleicht ist es aber auch noch länger, weil ich habe auch keine Ankündigung auf Netflix, nur noch eine Woche verfügbar oder so, wie man das sonst gerne mal hat. Yeah. Kann aber auch sein, dass es, weil es nur die erste Staffel ist, keine Ahnung. Also ob ihr das jetzt anschauen könnt, wenn wir darüber reden, ob der Spoiler-Alarm überhaupt irgendwas gebracht hätte, wenn ich gesagt hätte, schaut es euch erst an und das zu spät ist. Keine Ahnung.
Gut, wer es noch nicht gesehen hat und jetzt keine Chance mehr hat, die erste Staffel auf Netflix zu sehen, es lohnt sich natürlich, die Box zu kaufen, weil man dann nicht weiß, wo es als nächstes platziert wird. Die Hageman-Brüder, die hatten es ursprünglich auch mitgeteilt, dass die Lizenz ausläuft und es dann nach und nach Staffel für Staffel runtergenommen wird. Die bemühen sich, wieder eine neue Heimat zu finden für die Serie, aber wissen wir jetzt auch noch nicht, wie es weitergeht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, irgendwie DVDs oder Blu-rays zu kaufen. Ja. Es gibt auch eine Gesamtausgabe.
Also die erste Staffel habe ich auch hier. Die zweite hatte mich zwischenzeitlich, da möchte ich auch nicht gar nicht vorgreifen, etwas verloren. Und gerade im Moment finde ich sie wieder sehr spannend. Also das heißt, die werde ich mir dann auch noch anschaffen, dass ich die dann auch hier habe, weil es ist leider die Serie, bei der es am unsichersten ist, ob man wie lange und wo man die im Stream dann wirklich sehen kann. Und es ist schon schade, wenn die einfach verschwindet. Dafür ist sie dann doch zu schön.
Auf jeden Fall. Es lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Es ist unglaublich liebevoll erzählt. Es ist super kanonisch. Also wer ein bisschen was von Star Trek versteht, wird einen Riesenspaß haben. Und ich muss auch sagen, wer nichts von Star Trek versteht, das ist ja auch gedacht für Kinder und Jugendliche, wird genauso Spaß dran haben und vielleicht sogar Neugierde entwickeln, wie ein oder der andere Charakter denn bisher irgendwie in Star Trek dargestellt wurde und dann Neues entdecken. Hatte man auch auf der FedCon gehört, dass Kinder sich zu Wort gemeldet haben, haben gesagt, ja, habe ich geguckt und fand ich toll und seitdem gucke ich, was weiß ich, Voyager oder so. Ne?
Ja, es ist ja gerade so in der ersten Staffel, das hatten wir ja auch schon mal, also über die erste Staffel gilt wahrscheinlich auch schon gesagt, aber der ganze Anfang, der ist so wenig, da ist keine Föderation, da ist keine Sternflotte und dadurch lernt man das Ganze vollkommen neu und auf eine ganz andere Art kennen und erst so nach und nach entwickelt sich das tatsächlich zu einer Fortsetzung, Sabine, wie du gesagt hast, von Voyager. Das ist ein Voyager-Spin-Off, das entwickelt sich aber erst dahin. Das dauert, das ist man jetzt so in der, dieses Gefühl hat man jetzt in der zweiten Staffel sehr stark. Und das finde ich wiederum gerade ganz toll, weil das ist etwas, was ich mir immer bei allen Serien immer wünsche. Ich möchte gerne irgendwie wissen, wie geht's eigentlich später weiter? Sagt mir irgendwas, gebt mir kleine Schnipsel, gebt mir kleine Einblicke. Und das ist gerade das Schöne für mich als alten Fan, als alten Trekkie, dass ich so einen kleinen Einblick bekomme, was ist eigentlich nach Voyager noch so passiert. Nicht mit allen Charakteren, so stichpunktweise. Man haben jetzt auch andere Charaktere, wie zum Beispiel Seven of Nine haben wir in Picard erlebt und so. Und das, also wir kriegen überall mal so hier einen Hinweis und da einen Hinweis. Und da ist Prodigy gerade in der zweiten Staffel für mich sehr wertvoll geworden dadurch.
Ja, voll gut. Ich möchte nochmal zurückkommen, Sabine, du hast ja gesagt, Dahl findest du so nervig, geht mir genauso. Also dieser männliche Jugendliche, also so diese Jungsdarstellung, ist es so anstrengend. Aber der entwickelt sich auch so toll. Ich finde es schön, der braucht halt manchmal nur so ein bisschen länger. Und auch hier, ne, seine Entwicklung hier, das mit dem 3D-Drucker hatte nicht funktioniert und dann versucht das halt anders und er bereut auch so ein bisschen, dass er vorher so ignorant war und er war halt auch wirklich kein guter Captain. Er wollte ja unbedingt der Captain sein und sie wären gar nicht in die Situation gekommen, wenn sie das mit dem wir führen ein Raumschiff ein bisschen ernster genommen hätten. Also auch, dass das Schiff einfach so durch den Raum fliegt und sie da in diesen Tarionensturm überhaupt geraten und so Geschichten, ne? Weil jeder hat es dann so fallen lassen. Keiner hat es mehr ernst genommen. Und na klar, kann man sich mal eine Auszeit nehmen, gerade von so Erwachsenenaufgaben, die sie sich da ja ein Stück weit aufgebürdet haben. Aber dann muss man es halt auch gut machen, das Schiff irgendwo parken. Ne?
Aber es sind halt Teenager. Es sind halt nicht nur Dahl, sondern die anderen, sie sind Teenager und die haben einfach keine Lust, immer vernünftig und erwachsen und verantwortungsvoll zu sein. Ich kann Dahl da tatsächlich sehr verstehen. Der spricht mich auf eine ganz andere Art an. Ich finde ihn zwar auch nervig, weil er das sein soll, aber er spricht mich sehr an, weil er das ist so der Junge, der Bestimmer sein will, der Anführer sein will. Aber deswegen nicht vernünftig oder erwachsen sein will, sondern er will halt Spaß haben und trotzdem bestimmen und versteht nicht, dass das nicht funktionieren kann. Und wenn er dann nicht mag, dann liegt er da auf seinem Bett rum und spielt dieses Spiel und kriegt gar nicht mit, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Und in dem Moment, wo Janeway zu ihm sagt, ja, du kannst dich jetzt entscheiden, wirst du jetzt helfen und uns alle retten oder wirst du dein komisches Computerspiel weiterspielen? Da dachte ich im ersten Moment, als ich das gesehen habe, jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, das Computerspiel spielen. Das müsste jetzt eigentlich die Antwort sein, die logischerweise kommt. Und er ist halt so der Typ. Das hätte also auch durchaus passieren können, dass er sagt, ne, habe jetzt keine Lust. Aber da merkt man schon, das Potenzial für die Entwicklung ist die ganze Zeit schon da. Und jetzt, wo es drauf ankommt, macht er das auch, aber das ist trotzdem nicht irgendwie schlagartig da. Er ist zwar schlagartig dabei und macht und lernt und baut und alles, aber er wird auch trotzdem weiterhin noch dieser Kindskopf bleiben, der schon die ganze Zeit ist. Also da ist nicht einfach so ein Schalter umgelegt. Bei Rock ist das anders. Die hat aber auch wirklich lange Zeit und da hat man am Schluss das Gefühl, da ist ein Schalter umgelegt, aber dieser Schalter hat Jahre gebraucht, um umgelegt zu werden. Und bei Dahl, der hatte ja auch nicht viel Zeit. Der war, glaube ich, auf der schnellen Seite, schnellerer Ablauf, aber ziemlich nah dran an der normalen Zeitlinie,
an der dieser Sinuskurve. Achse, genau, weit weg vom Ereignis, genau. Mhm.
Und dadurch hat er jetzt nicht so viel Zeit gehabt, sich, das heißt eigentlich hat er nur 10 Minuten Zeit gehabt, weniger als 10 Minuten.
Aber er hat die Matrix oder hatte, ich bin nicht sicher, ich müsste das Bild aufmachen, aber er hat auf jeden Fall geschafft, die Matrix irgendwie zusammenzubauen, wenn es auch, sag ich mal, so ein bisschen mit Gaffertape und so weiter irgendwie gelöst war. Es fehlte ihm am Ende nur der richtige Koppler, also er hatte einen falschen Stecker verbaut sozusagen oder nicht greifbar.
Man muss auch sagen, innerhalb von 10 Minuten ist das auch weniger als 10 Minuten ist das auch eine Leistung.
Bin nicht sicher, auf was für eine Achse, wo er jetzt war, aber egal, das war auf jeden Fall eine Leistung, auf jeden Fall, genau. Und er hat dann zumindest die Pläne weitergegeben, ne? Also, ja, sein Ergebnis konnte er weitergeben.
Ja, das stimmt.
Ja, die Ursprungspläne, die kommen ja von Zero. Also bei Sio wissen wir ja, der ist ja eine Meduse, da wissen wir ja gar nicht, wie alt er ist. Das kommt ja gar nicht rüber. Ja, und er kommt ja auch immer, dass er schon sehr viel weiß und sehr viel kann. Also er passt irgendwie gar nicht so richtig in dieses. Ist er nun wirklich noch ein Teenager oder nicht? Da bin ich mir bei ihm nicht sicher.
Ich glaube schon, dass die Inszenierung uns das zeigen soll, auch später, als wir von seiner oder das Problem ist, ich muss es einmal kurz sagen, eigentlich ist sind die Medusen geschlechtslos und Zero wird hier eigentlich ohne Pronomen oder als Day-Meduse, ich bin nicht sicher, oder ich glaube generell ohne Pronomen gesprochen im Original. Und das haben sie in der Synchronisation leider komplett verpasst und benennen ihn männlich. Das ist so ein bisschen eine verpasste Chance, finde ich ehrlich gesagt echt schade. Und deswegen ist immer so ein bisschen schwierig, dann irgendwie ja entsprechende Pronomen irgendwie parat zu haben jetzt hier. Aber ich glaube schon, also gerade weil bei auch dieser Hintergrundgeschichte sehen wir Zero mit anderen Medusen und die Energiewolke, die Zero darstellt, ist auch kleiner dargestellt als diese Entführung damals stattfand, weil die sind ja alle irgendwie entführt worden, um zu der Kolonie da oder zu diesem zu dieser Bergbaugeschichte da hinzugebracht zu werden. Und ich glaube schon, also ich würde so sagen, so 17, also was so menschliche Altersdinge betrifft, wenn man das so einordnet. Wir sprechen
auf jeden Fall eines Jugendlichen im Vergleich zu den anderen Medusen, würde ich auch eher sagen, eher ein Jugendlicher, kein Kind mehr, aber auch noch nicht erwachsen, noch wenn nicht, man das, die Entsprechungen die verwendet.
Aber halt sehr vernünftig, also ganz anders als Dahl zum Beispiel. Ne? Und Dahl würde ich, glaube ich, sagen 15, 16. Ich weiß, es gab ganz am Anfang, als Prodigy erschienen ist, 22, gab es, oder war das 21 schon, im Jahr 2021 gab es so Charakterkarten, also wurden Bilder veröffentlicht mit den Charakteren und schon so ein paar Eckdaten neben an der Seite, quasi wie auf dem Pad, so eine kleine Personalakteneinsicht, was wir schon über die Person wissen, also Namen, Herkunft, also was für eine Spezies, sofern bekannt. Bei Dahl ist das ja zum Beispiel bisher unbekannt hier in dem Status hier. Und auch wie alt die Charaktere sind. Ich meine, das stand auf diesen Charakterkarten. Ich glaube, wir hatten das damals auch bei der alten Besprechung verlinkt. In den Shownotes müsste ich nochmal gucken.
Ja. Ich weiß es nicht mehr genau.
Hört da nochmal an. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass wir eine komplett nicht menschliche Crew haben. Das haben wir ja zum ersten Mal.
Ja.
Und das ändert sich ja dann erst später. Und wo wir bei diesen Voyager-Spin-Offs sind, ich finde, Anleihen an Voyager haben wir ja nicht nur bei dem Aussehen von dem Schiff, dass das hier so diese längliche Untertassen-Sektion hat, sondern ich finde auch, das Intro hat so ein paar Anleihen von Voyager, aber auch von vielen anderen Intros, weil wir haben ja so, Voyager hat ja diese majestätischen Blasinstrumente so am Anfang. Und dann fliegt es ja durch so Planetenringe durch und Nebel durch und so. Und das haben wir hier auch bei unserem Intro von Prodigy. Und dann haben wir aber auch wieder Anleihen an Picard und Discovery, weil wir sehen ja so Janeways Kopf und erst sind es irgendwelche Schaltkreise und da fliegt das durch. Also, dass wir so Symbole haben, Grafiken. Wir hatten ja auch bei Discovery am Anfang die Grafiken, da war ja so Kommunikator und Phaser. Es ist das erste Mal damals gesehen habe, ich dachte, wow, toll. Komplett was anderes, ein komplett anderer Ansatzpunkt als Raumschiff fliegt von rechts nach links und von links nach rechts.
Ich fand immer nur bei Discovery, dass die Farben invertiert gehört hätten. Das Gelb und Rot, das hat mich immer, das stört mich heute noch, weil das einfach dieses Anti-Weltraum-Farbgebung dadurch hat. Andererseits ist das Intro von Discovery, so wenig ich die Serie auch heute mag, die Musik ist toll. Ich liebe die total. Ich kriege da jedes Mal Gänsehaut. Ja. Und ich mag auch das Design und alles. Mal von den Farben abgesehen, ist das ein ganz, ganz tolles Intro. Das hat mich schon immer sehr angesprochen.
Ja. Ja. Ja, diese Meta-Betrachtung, ne? Also, wir haben einmal tatsächlich ja bei Prodigy jetzt hier, dass durchs Intro fliegende Schiff. Wir begleiten die Protostar auf ihrem Flug, aber eben tatsächlich nicht nur durch den Weltraum, sondern eben auch durch unsere Charaktere durch, die irgendwie stilisiert, also ne, man kann sie schon gut erkennen, aber die halt irgendwie Teil des Weltraums sind, der Welt, die die Protostar durchfliegt oder bereist. Das ist ganz toll dargestellt, ja.
Entschuldigt bitte den abrupten Abbruch an dieser Stelle. Ihr kennt das, die Folge wird wie schon so häufig zweigeteilt. Denn wir kommen jetzt gerade in der Besprechung zu etwas, was eigentlich ganz kurzfristig geplant war. Aber gerade weil wir an dieser Stelle waren, als wir über das Intro gesprochen haben und die Musik dazu, wollten wir jetzt etwas ganz kurz einschieben, was wirklich sehr kurzfristig vor der Aufnahme noch als Idee geplant war, eigentlich nur ganz wenig Zeit in Anspruch nehmen sollte. Und nun ja, eine Zeitreise quer durch die Star Trek-Titelmusiken und was sie so mit uns damals und heute gemacht haben, von 1966 bis ins Jahr 2023. Und wie es dann so ist, diese Zeitreise hat dann etwas mehr Zeit gebraucht. Und deswegen wundert euch auch nicht, wenn ihr jetzt in der Enervisionsmediathek die zweite Hälfte dieser Folge sucht und findet und feststellt, dass diese zweite Hälfte deutlich länger ist als die erste Hälfte. Das ist alles der Zeitreise-Relativitätseffekt. Das kommt euch nur so vor. Ihr seid einfach auf einer anderen Stelle der Sinuskurve, wo die Zeit länger braucht, um zu vergehen. Das hat nichts mit schlechter Planung von unserer Seite zu tun. Ich freue mich, wenn ihr da auch wieder dabei seid, denn das wird noch wirklich schön. Wir hatten da richtig viel Spaß und vor allem, ihr könnt euch hier in der Vision die Musik richtig anhören. Das ist etwas, was die Mediathek von Enervision deutlich meinem eigenen Feed voraus hat. Ich kann da immer nur 15 Sekunden abspielen wegen dem furchtbaren Zitaterecht. Enervision hat einen Deal mit der GEMA und dann kann ich die Lieder in voller Länge abspielen und ihr könnt sie euch auch in voller Länge anhören. Ich hoffe, das ist etwas, das ihr mögt, das euch gefällt und in dem Fall schaltet ihr dann auch in der im zweiten Teil dieser Besprechung wieder ein und bis dahin lebt flott und in Frieden.
Des Podcast-Imperiums.